Der letzte Montag im September und es gibt einiges zu bereden mit Sergei Lochthofen, der jetzt bei mir am Telefon sein müsste. Hallo, Herr Lochthofen.
Hallo, ich freue mich.
Wir blicken erstmal zu unserem Nachbarland nach Österreich, denn die haben gewählt. Sebastian Kurz, der jüngste Ex-Kanzler, wird wahrscheinlich jetzt auch wieder der jüngste Kanzler werden, denn ÖVP, seine Partei und auch die Grünen, die haben kräftig zugelegt. FPÖ ist abgestraft worden und Sebastian Kurz hat eigentlich im Vorfeld, wenn man so möchte, alles auf eine Karte gesetzt und hat ja alles gewonnen, ist die Frage.
Ja, sieht so gut aus für ihn. Das zeigt, dass mit einer Mischung von Populismus und sicherlich auch smartem Aussehen einiges zu holen ist in Europa und es noch genug Wähler gibt. Nun muss man sagen, die Freiheitlichen, also die AfD-Variante der Österreicher, die ja schon länger unterwegs ist, beginnend mit Haider, hat ihm mit Stracher und dieser Ibiza-Geschichte doch sicherlich einen Gefallen getan. Ich bin aber trotzdem überrascht, dass die so um 10% abgesackt sind. Ich hätte es gar nicht zugetraut, dass die Österreicher da nochmal nachdenken, ob sie nun nicht doch ein paar Ganoven wählen wollen. Also insofern, ich muss mich revidieren. Ich habe schon befürchtet, ich komme über 20 und die Leute tun so, als ob diese Gaunerei nicht stattgefunden hätte. Alles andere werden wir sehen. Also meine erste Reaktion gestern war schwarz-grün. Aber die Grünen und die Schwarzen, also in dem Fall türkisfarbenen, sind nicht so aufgestellt wie in Deutschland, wo Merkel sicherlich mit einer ganzen Reihe Grüner ganz gut zu Rande käme. Da ist die Polarisierung stärker und die Basis ist noch viel unmittelbarer in Österreich. Das heißt, das ist noch nicht in trockenen Tüchern, wenngleich das natürlich für uns alle interessant wäre und würde Österreich auch als Nachbar etwas pflegeleichter machen.
Es wäre vielleicht auch sowas wie ein Role Model, so ein Vorbild, dass man sehen kann, dass auf Bundesebene sowas auch funktionieren kann, wenn es denn zu dieser Koalition Schwarz-Grün käme.
Ja, ich glaube, das ist jetzt, kein Problem inzwischen. Also nachdem wir sehen, dass es bei uns in Baden-Württemberg funktioniert.
Auf Landesebene, ja.
Das Gefühl, es könnte passieren, dass der Kretschmer nicht nur in Baden-Württemberg bleibt, sondern auch mit seiner Entscheidung der Sympathie, die er bei den Deutschen aus der Ferne her, vor allem in Norddeutschland und in Teilen Westdeutschlands genießt, dass er auch Kanzler machen könnte. Das wäre auch durchaus vorstellbar. Also insofern ist das letzte Wort nicht gesprochen. Was mich natürlich interessiert, wir haben ja auch Wahlen und kommt der eine oder andere bei uns, der sonst vorhatte, die Alternative für die Dummen zu wählen, nicht doch letztlich dazu zu sagen, mein Gott, was sind das alles für Leute, die da in Europa diese politische Richtung repräsentieren und bin ich da wirklich in diesem Kontext zwischen alten Nazis und neuen Populisten, gut aufgehoben, wenn ich dann in diese Richtung marschiere. Ich bin mal gespannt, ob die Thüringer so klug sind wie die Österreicher.
Am 27. Oktober sind wir dann schlauer, wenn hier in Thüringen gewählt wird. Immer wieder Donald Trump. Also ich glaube, es gibt fast wenige Espresso-Plausche, die ohne ihn auskommen. Aber er sorgt natürlich immer wieder dafür, dass wir über ihn reden. Denn in dem Fall, für die es nicht mitbekommen haben, er soll den ukrainischen Präsidenten dazu gedrängt haben, gegen den Sohn von Joe Biden zu ermitteln. Und die Frage ist, er hat sich ja schon einiges erlaubt, ist er diesmal zu weit gegangen und gibt es diesmal vielleicht Konsequenzen?
Naja, wir werden sehen, was daran handfest ist. Es gibt ja jetzt einen ziemlichen Ringen um den Whistleblower, der das erzählt hat. Also jeder versucht, auf ihn Einfluss zu nehmen. In der Substanz, also die amerikanische Verfassung ist an der Stelle ja ziemlich sensibel, wenn sich ausländische Mächte einmischen. Und das wäre dann eine Einmischung. Das heißt, dass der aussichtsreichste Konkurrent von Donald Trump auf diese Art und Weise in ein falsches Licht gerückt werden sollte. Das ist für die Amerikaner also nicht nur eine Bagatelle an dieser Stelle. Und Donald Trump weiß das. Natürlich in der Art von notorischen Lügner versucht er alles wie der Brite, ins Gegenteil zu verkehren. Das gehört erstmal zum Spiel. Ob von der Substanz her die Beweislage ausreichend ist, da bin ich mir noch nicht sicher, weil bis jetzt kennen wir immer nur von Hörensagen, was dort gesprochen worden ist. Auch das, was da veröffentlicht worden ist, ist ja manipuliert. Das ist ja nicht ein halbstündiges Gespräch. Trotzdem ist für mich auch sehr interessant, also es gab ja immer wieder diese Debatten, ob die Russen Einfluss genommen hätten auf die amerikanische Wahl das letzte Mal und Donald Trump mit in den Sessel gehoben hätten. Der Mueller-Bericht war ja ziemlich indifferent an dieser Stelle, wenngleich vermute ich mal von der Substanz her da viel mehr drin war. Jetzt würde eben die Frage sein, stehen das die Amerikaner, die Demokraten durch und reicht das aus, im nächsten Jahr in den Wahlkampf einzuschreiten? Man merkt eine gewisse Unentschlossenheit bei Ihnen nach wie vor. Also die Substanz der Aussagen von dem Zeugen, die ist noch nicht aufs Letzte abgeklopft.
Und es soll ja wohl auch so sein, dass einige Demokraten sagen, naja, Amtsenthebungsverfahren ist immer eine ziemlich große Sache. Warten wir doch lieber eben dann die Wahlen im nächsten Jahr ab und setzen dann darauf. Also da ist
naja, man weiß ja nicht, welche Argumente den Wechselwähler überzeugen. Also in Österreich war es jetzt der Fall, diese offensichtliche Gaunergeschichte ließ doch eine ganze Reihe Leute, die auch bereit waren, eine populistische Rechtsaußenpartei zu wählen, zu sagen, mein Gott, in dem Kontext möchte ich ja nicht gerne stehen. Das ist in Amerika auch schnell umgeschlagen. Die Frage ist, wie gesagt, was kriegt man noch an substanziellen Dingen daraus? Das ist alles noch nicht dort, wo es hingehört. Insofern sage ich mal, kann es sein, dass wir uns noch lange damit beschäftigen, bis es allen wieder zum Halse raushängt. Aber es kann natürlich auch sein, dass wenn da ein paar knackige Zitate an die Oberfläche kommen, dass es doch ziemlich dann zur Sache geht an dieser Stelle. Das wissen wir noch nicht. Insofern viel Spekulation. Im Übrigen versuchen wir mit Herrn Rose natürlich jedes zweite Thema von Donald Trump nur zu nehmen. Sonst müssen wir ja jedes Mal eine Sondersendung mit ihm machen. Weil so ein Mann mit diesen Charaktereigenschaften und dem der Neigung zum Lügen natürlich immer Stoff ist. Mir tut nur das Kabarett leid. Die können die ja gar nicht richtig parodieren.
Das ist nicht so einfach für die, aber kurz ja auch im Gespräch mal drüber gesprochen. Greta Thunberg hat gesprochen, aber nicht irgendwo, sondern eben auf der UN-Klimakonferenz und sie hat sehr deutlich gesprochen. Es gab interessanterweise viel Beifall von den Politikern, die sie ja eigentlich kritisiert und umgedreht wurde sie aber auch in Teilen wieder mal kritisiert, weil sie wohl zu weit gegangen ist. Also was können wir sozusagen aus diesem Auftritt jetzt deuten?
Naja, es war ein sehr emotionaler Auftritt mit ein paar knackigen Sätzen, ob sie die vorher sich aufgeschrieben hat oder nicht. Ich habe eher das Gefühl gehabt, dass einiges bei ihr so auf der Zunge liegt. Das heißt, dass sie nicht unbedingt jetzt alles strukturieren muss vorher. Ich bleibe dabei, es ist ein 16-jähriges Mädchen, das wirklich viel auf ihren Schultern liegen hat. Das ist ein ungeheurer Druck. Sie hat es gut gemacht. Der hat natürlich für viel Hass auch gesorgt, weil die Gegner des Klimawandels, schauen Sie mal in Thüringen, in Deutschland, auch bei den Wahlen bei uns wird das ja eine Rolle spielen, dass eine Partei völlig ignoriert das, was da passiert und sagt, also fresst, sauft und gebt Gas, alles andere interessiert uns nicht. Das heißt also aus dem Blick der Wähler von heute und der heutigen Generation, das, was die jungen Leute, und die werden ja von der Greta verkörpert, dass die in 50 Jahren eine ganz andere Welt vorfinden, als wir sie heute kennen, und diejenigen, die das verursacht haben, dann längst tot sind und nichts mehr zu verantworten haben. Das ist das Dramatische an dieser ganzen Geschichte. Insofern, für mich ist es so eine Mutter Teresa der Klima, Veränderung. Sie hat nicht die Aufgabe, sich hinzusetzen und zu sagen, wir machen erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens. Sie hat für Druck gesorgt, dass man sich mit dem Thema ernsthaft beschäftigt. Und ich glaube, auch diese emotionale Rede stand ihr eigentlich gut an. Das kann sie machen als Kind. Sie könnte von mir aus auch dort weinen. Das würde mich alles nicht stören, weil es authentisch und echt ist und nicht das, was die anderen da erzählen an dieser Stelle.
Weil Sie es gerade so beschreiben, das ist eigentlich so, wie man sich einen Politiker oder eine Politikerin wünschen würde, eben dieses Authentische.
Ja, das ist nicht ganz einfach. Man wird ja, bis man an der Spitze gelangt ist, abgeschliffen, abgelutscht. Man lernt natürlich daraus, sobald man emotional wird, zeigt man Weiches und da kann natürlich andere reinstechen. Das ist natürlich auch ein Produkt unserer Gesellschaft im Großen und Ganzen, der Auseinandersetzung auf diesem Gebiet. Insofern ist es richtig, dass da höchstwahrscheinlich auch ein fast Kind noch kommt und sagt, hört auf an dieser Stelle etwas, was sehr romantisch aussieht, sogar in Märchen vorkommt und in großen Geschichten, denken Sie an den kleinen Prinz und an andere, das uns berührt. Und insofern hat sie nur diese Funktion eines Katalysators. Sie muss die Welt nicht regieren als Überpräsidentin oder was auch immer. Es ist Unsinn von ihr zu verlangen. Das müssen dann wirklich die Leute tun, die auch hier bezahlt werden dafür. Sie müssen sich mit dem Thema beschäftigen.
Die Volksrepublik China wird 70 Jahre alt, nämlich morgen genau, am 1. Oktober. Und ich erinnere mich, als die 40 Jahre alt geworden sind, 1989, da saß ich vom Fernseher, gab es ausführliche Berichte von der aktuellen Kamera. Und damals gab es eigentlich nicht viel zu feiern, weil die Studentenproteste, die waren gerade niedergeschlagen worden und wirtschaftlich sah es auch nicht so gut aus. Die Kulturrevolution, der große Sprung, das wissen wir, ist alles nicht so schief, ist schief gegangen. Und jetzt heute, 30 Jahre später, gilt China als die Wirtschaftsmacht. Und ich habe mich gefragt, was ist in diesen 30 Jahren dazwischen eigentlich passiert, dass das möglich wurde?
Na, erstmal muss ich ganz erschüttert fragen, sind Sie der eine, der die aktuelle Kamera geschaut hat?
Sie werden schmunzeln. Ja. Ich habe in der Zeit angefangen, immer zu vergleichen. Ich habe aktuelle Kamera geschaut, Tagesschau und die Heute-Sendung. Also ich habe quasi als 13-Jähriger...
Ich habe aktuelle Kamera auch beruflich bedingt nur unter Zwang geschaut, weil es kommt ja erst dann die Phase vor 30 Jahren, wo es dann spannender wird und wo man das eine oder sehen kann. Denken Sie an den 9. November und die anderen Dinge. Das heißt also, damals war ich ziemlich, natürlich etwas älter als Sie und etwas ernüchterter über diese Dinge. Interessant ist für uns erstens, einfach mal so gedanklich, stellen Sie sich vor, nicht nur die Volksrepublik China würde ihren 70. Geburtstag feiern, sondern auch die DDR noch.
Das stimmt, das ist ein interessanter Gedanke.
Ja. Ja, das würde dann vielleicht auch für die Diskussion, für die aktuelle ganz gut tun, dass man einfach die Dinge, sage ich mal, in die richtigen Relationen rückt bei allen Kritik, die wir üben müssen, an vielen Dingen, die in den letzten 30 Jahren nicht so gelaufen sind, wie wir sie uns erträumt hatten, aber auch nicht so gelaufen sind, wie sie hätten sein müssen eigentlich. Insofern, sage ich mal, ist es nicht uninteressant. Und das zweite Spannende ist natürlich tatsächlich, China zeigt in 30 Jahren zur Großmacht aufgestiegen. Und zeigt auch zum Beispiel im Vergleich zu Russland, was die nicht gepackt haben. Die sind wirtschaftlich unbedeutend nach wie vor, außer sie sind ein Rohstofflieferant. Die Chinesen produzieren heute Hightech für alle und entwickeln auch Hightech inzwischen. Die Auseinandersetzung mit Huawei der Amerikaner zeigt ja nur, dass man einen schweren Konkurrenten bekommen hat an dieser Stelle. Ich wage mal die Prognose, das 21. Jahrhundert wird ein chinesisches. Einfach von der Größe des Landes. Das rückt wieder an den Platz zurück, wo es historisch immer gewesen ist. Das haben die Europäer nicht mitgekriegt, weil sie ja keinen Kontakt zu China hatten über Jahrtausende. Aber in dieser Zeit entwickelte sich dort eine große Zivilisation, die war wichtiger noch als wir. Viele Dinge, die wir heute kennen, sind dort erfunden worden. Und insofern kehren die nur zurück. Das Dumme daran ist nur, dass es ein stalinistisches Land ist. Das zeigt auch, dass der Stalinismus nicht tot ist, sondern dass er sehr vital ist, mit dem Kapitalismus als Produktionsweise sich verbunden hat und auf diese Art und Weise zunehmend unsere Zeit dominiert. Und wir in Deutschland und wir in Europa haben da noch keine Position. Wir sind auch zu schwach, wenn wir nicht Russland noch mit an Bord kriegen. Aber Russland driftet jetzt viel stärker nach China ab, als das zu uns kommt. Also insofern sage ich mal, für uns ein sehr nachdenklicher Jubiläum in jeder Hinsicht.
Aber weil Sie es gerade so gesagt haben, ist vielleicht das genau das in Anführungszeichen Erfolgsrezept, diese Verbindung Kapitalismus eben mit Stalinismus, also sozusagen wirtschaftlich immer einen Vorteil hat, wenn man Menschenrechte, Regeln nicht beachten muss, wenn man sagen kann, wir bauen jetzt hier einfach mal einen Großflughafen und müssen jetzt nicht auf Anwohner Rücksicht nehmen oder wir...
Ja, und auf möglicherweise Löschzüge, die da so rum oder so rum fahren, was in Deutschland ja sehr interessant ist. Ja, das ist richtig. Das ist eben etwas, wo es Illusionen gibt. Also wenn Sie jetzt die 30 Jahre Mauerfall nehmen, da wird es natürlich auch viele Symposien, Kongresse bei uns hier geben. Viele wichtige, bedeutende, kluge Leute werden über den Niedergang des Kommunismus und alles, was dazugehört ist, berichten. Sie verwechseln tatsächlich, was da stattgefunden hat. Denn China oder Nordkorea haben ja nichts mit Marxismus zu tun. Das ist ja einfach lächerlich zu sagen, dass Nordkorea, diese Despotie beispielsweise, ein kommunistischer Staat ist. Das ist eine Despotie, eine asiatische. Und nichts anderes ist auch China, das ist die Herrschaft einer Kaste, der es vollkommen egal ist, welche verbalen Dinge, nimmt man Marxismus, nimmt man das, Hauptsache man kann auf diese Art und Weise die Leute disziplinieren, auf eine Richtung einschwören und diese Kaste sichert mit dem Stalinismus ihre Macht. Der Stalinismus ist eine Form der Machterhaltung, Erringung und Erhaltung. Und insofern ist sie sehr vital, das heißt die Verbindung mit der Vitalität des Kapitalismus als Produktionsform zeigt es einfach, es geht sozusagen auch so. Und der Westen schaut natürlich zunehmend mit einem langen Gesicht, weil man der Illusion anhing, wenn die sich wirtschaftlich entwickeln, wenn die plötzlich sozusagen modern werden, ökonomisch, dann müssen sie sich auch inhaltlich verändern und demokratisieren. Nichts dergleichen passiert. Wenn Sie nach China fliegen, ich empfehle Ihnen mal Shanghai einfach im Anflug. Wenn Sie sehen, was da für Fabriken drumherum stehen um diese Stadt, wie das, wie in einem Ameisenhaufen organisiert ist. In der Mitte steht eine Halle, da drumherum sind 20 Blöcke mit 25 Stockwerken, da wohnen die Arbeiter drin. Ich möchte dort nicht tot am Zaun hängen, wenn man in Erfurt sagt, ja. Aber da sehen Sie einfach eine ganz andere Dynamik, als es hier bei uns der Fall ist. Und da müssen wir langsam nicht nur ans Klima denken, sondern auch daran denken, wie werden wir in dieser neuen Welt auch mit den Chinesen auskommen.
Kehren wir gedanklich nochmal ins eigene Land, sogar nach Erfurt zurück. Angela Merkel, ich habe es gar nicht mitbekommen, war jüngst hier, um mit der CDU-Landtagsfraktion schon mal den Tag der Deutschen Einheit zu feiern. Und da hat sie in ihrer Rede nochmal den Mut der Bürgerrechtler, Bürgerrechtlerinnen gewürdigt. Gleichzeitig kam jetzt von Christian Hirte, dem Ostbeauftragten, wieder ein Bericht zum Stand der Hirte. Christian Hirte.
Ja, Höcke ist es noch nicht, aber es kommt.
Habe ich Höcke gesagt? Christian Hirte.
Herr Höcke kann ja, er hat ja schon die Wende gemacht. Da kann er bald auch diese Aufgabe übernehmen, wenn es darauf ankommt.
Auf jeden Fall hat Herr Hirte den Bericht zum Stand der Deutschen Einheit vorgestellt und hat gesagt, dass zumindest im Jahr 2018 die ostdeutsche Wirtschaft schneller gewachsen ist als die westdeutsche, also dass es schon mal positiv ist. Und wenn man all diese Dinge zusammennimmt, Mut der Bürgerrechtlerin geschichtlich gesehen und jetzt auch die ostdeutsche Wirtschaft wächst besser, frage ich mich, kann man nicht so ein bisschen selbstbewusster auch als Ostdeutscher inzwischen agieren, weil irgendwie fehlt das ja noch. Wenn man das alles so hört, das sind ja erstmal positive Signale.
Also es gibt natürlich viele Dinge, die kritisch anzumerken sind und die sollten wir auch nicht vergessen. Aber insgesamt muss ich sagen, wir haben uns ja hier schon oft an dieser Stelle unterhalten, diese Opferrolle, viele Ostdeutsche gerne einnehmen. Das heißt, sie sind immer betrogen worden, sie sind immer schlecht dran. Sie können nicht einmal das, was sie geschafft haben, richtig genießen. Es sei denn, sage ich mal, sie genießen es sehr leise und zeigen es nicht nach außen hin. Und insofern, sage ich mal, ist das natürlich etwas, wo ich sagen würde, hallo, ihr wohnt mitten in Europa, ihr habt das große Glück gehabt, mit einem sehr reichen Land sich zu vereinen. Ich kann auch mit Gewissheit sagen, die Schweiz hätte die DDR nicht genommen, auch wenn sie zehnmal geteilt gewesen wären und 40 Jahre lang sich unterschiedlich entwickelt hätten. Das heißt, es hat viele Momente gegeben, die sehr für uns günstig hier ausgefallen sind und die sollten wir erstmal zur Kenntnis nehmen und natürlich kritisieren, wenn heute kein Rektor und kein Richter nach so vielen Jahren auf Position 1 in irgendwelchen Gerichten sitzt oder in höheren Gerichten sitzt. Das ist unerträglich. Die Menschen, die heute 50 sind, die waren in der Wendezeit 20 oder waren vielleicht 15, die sind nachgewachsen, die sind wichtig und da müsste man auch schon mal drauf schauen. Und natürlich ist es so, dass Karrieren auch durch die Konzerne, durch die Zentralen entschieden werden, irgendwo in Bayern oder in Frankfurt oder wo auch immer. Da ist es schwerer, wenn du aus dem Osten kommst, manchmal auch sogar die Klangfarbe hast, noch sächsisch im Munde, dass es da mal schwerer ist, hochzukommen. Aber das muss langsam, sage ich mal, auch funktionieren an dieser Stelle. Was ich aber, sage ich mal, nicht mag in dieser Zeit, also diese Opferrolle, das finde ich einfach auch unwürdig für die Leute, die die Wende mitgemacht haben, die viel zu ertragen hatten, da einfach nur hinzustellen und sagen, uns geht es immer ganz schlecht und wir sind ganz hinten dran. Das ist ein Dilemma. Und natürlich ist es so, dass der Westen in diesen 30 Jahren auch nicht stehen geblieben ist und gewartet hat, bis wir sie aufholen. Ja, das ist nicht der Fall. Die haben sich auch entwickelt, natürlich sind auch stark gewachsen. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Und was schon gar nicht hinhaut, die Stimmungslage ist ja bald so, als ob der Westen sich über den Osten hergemacht hat. Nein, die Ostdeutschen, ich kann mich noch genau erinnern, standen vor der Tür und haben geklopft und gesagt, nehmt uns auf. So war es gewesen, nicht andersrum.
Da wir gerade so ein bisschen im Buch der Geschichte zurückblättern, das schließt an das Thema an, denn heute vor 30 Jahren gab es den berühmten Auftritt von Hans-Dietrich Genscher auf dem Balkon der Prager Botschaft, als er gesagt hat, dass die Ausreise jetzt bewilligt wird. Wissen Sie noch, wie Sie das erlebt haben? Wahrscheinlich vom Fernseher.
Naja, ich war in der Redaktion meistens in der Zeit, ich hatte viel Dienst, ich war Nachrichtenredakteur im Volk damals, also in Erfurt, da hat man sowas mitbekommen und dann wartete man darauf, weil das ja hochsensible Dinge waren, die in der DDR nicht einfach so beschrieben werden konnten, auch nicht so ohne weiteres kommentiert werden konnten. Was macht ADN aus dieser Geschichte? Und das musste dann an der richtigen Stelle platziert werden. Meistens kam sogar noch eine Anweisung aus der Zentrale Berlin. ADN hat das natürlich nicht selbst erdacht, sondern das kam direkt aus dem Politbüro. Meistens hat der Honecker noch zu tun gehabt. Da hat er erst um 9 Uhr abends dann festgestellt, da mussten noch ein paar Zeilen in der Zeitung am nächsten Tag stehen. Und da wurde entweder irgend so ein Kommentar reingehauen, der wieder schrecklich war, oder irgend so eine Nachricht geschickt, die, ich kann mich erinnern, das sind immer schreckliche Momente gewesen, weil es einfach so weit absurd von der Realität gewesen ist. Insofern sage ich jetzt mal, war das noch die Zeit, wo ja der Zugriff noch ziemlich direkt war. Das zerbröselt dann im Oktober, im November. Aber zu dieser Zeit, Ende September, war bei allen Respekt, dass es in Vogtland, dass es auch zum Teil in Thüringen, dass es in Leipzig schon ziemliche Bewegungen dagegen gegeben hat, alles noch relativ zementiert. Und ich glaube, Niemand ging davon aus, dass in einem halben Jahr die DDR nicht mehr existiert und auch kein Schussfeld. Das war nicht vorstellbar zu dieser Zeit.
Das war ein wahnsinnig schneller Prozess, deswegen jetzt noch die Zusatzschlussfrage, weil mich das wirklich interessiert.
Ich muss nur immer, wenn es um diese Balkonszene geht, es ist natürlich wieder, wie Politik manchmal ist, der Genscher hat das ja nicht alles eingefädelt und durchgesetzt, das war der Seiters damals.
Rudolf Seiters, der Innenminister.
Der wurde aber kurz von Genscher weggeschoben und der hat sich auf dem Balkon präsentiert. Das heißt, er hat das sehr geschickt genutzt für die eigene Karriere und für die Darstellung nach außen hin. Das ist an solchen Stellen dann auch immer wieder zu beobachten.
Ja, jetzt mal eine kleine Zusatzschlussfrage. Wir reden hier vom 30. September 89. Sie haben gerade eben so beschrieben, wie das damals noch so im Volk war, als man sozusagen auf die Agenturmeldung von oben oder die Meldung vom Politbüro gewartet hat.
ADN,
genau. Ab wann haben Sie denn gemerkt, auch so als Zeitungsmacher, als Journalist, das muss ja irgendwann im Oktober dann schon im Verlauf dessen passiert sein oder im November, jetzt können wir doch mal kritischere Berichte bringen, jetzt können wir offener das machen. Das muss ja in der Zeit alles noch passiert sein.
Ja, die Auseinandersetzung fand dann statt im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Demonstrationen, Proteste im Inland. Das ging dann los, dass wir natürlich im ARD oder ZDF sahen, wie groß diese Proteste in Leipzig waren und wie dürftig die Berichterstattung darüber war. Es gab eine schwere Auseinandersetzung über die erste Demonstration hier in Erfurt. Ich hatte ja damals mit Büchner vorher gesprochen.
Matthias Büchner vom Neuen Forum.
Ja, vom Neuen Forum, der das zentral organisiert hat hier mit in Erfurt. Das Neue Forum spielte ja eine große Rolle damals. Und bröckelte das langsam Stück für Stück und innerhalb des Oktobers passierte das dann. Wobei der Journalismus natürlich sehr weit der Realität hinterherhinkt. Also das heißt, draußen die Bevölkerung war zu einem wesentlichen Teil viel weiter und die Aktivisten ja ohnehin, als es der Journalismus war. Da ist der Journalismus immer noch, zu Recht, kritisch zu betrachten. Man gehörte nicht zu den Vorreitern dieser Entwicklung. Das ist heute vielleicht anders. Ich meine, dass wir uns beide jetzt hier unterhalten, ganz entspannt so oder so über diese Themen und zum Beispiel über den Stalinismus, der nicht gestorben ist, auch wenn es viele Leute behaupten. Das ist etwas natürlich, was wir genießen können. Das ist damals nicht mehr möglich gewesen. Ein Sender wie Radio Frei ist undenkbar gewesen zu dieser Zeit. Das kommt dann erst und ich glaube dann mit dem Mauerfall wurde es dann ganz schwer, überhaupt noch irgendetwas, durchzusetzen, was in den Redaktionen oder was an anderer Stelle nicht gewollt worden ist.
Herr Lochthof, ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Kommen Sie gut durch die Woche und nächste Woche reden Sie dann wieder ganz vertraut mit Kollegen Carsten Rose.
Wir haben ja Feierlichkeiten noch und noch.
Da gibt es einiges, was man tun kann.
Aber und doch schon ein schönes Thema gleich am Montag.
Definitiv.
Wie wir gefeiert haben.
Okay, wiederhören.
Alles klar.
Gut. Tschüss.